Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Gold hat noch keinen beglückt, falscher Ehre Lorbeer drückt. Wer nach Wissen hascht, greift Sand, Wissenschaft ist oft nur Tand, aber Freunde gab uns Gott. Ohne sie ist Leben tot. Mit diesem Gedicht, dieses Gedicht stammt vom deutschen Dichter Graf Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg. Irgendwann im 18. oder 19. Jahrhundert entstanden, gibt es uns einen schönen Einblick in das Leben eines Menschen, der eine rosarot-rote Brille aufgesetzt hat. Nicht Gold, nicht Wissen, sondern Freunde. Aber Freunde gab uns Gott. Ohne sie ist Leben tot. Beziehungen können so schön sein, zu Freunden, in der Ehe, zu Gott. Zu Beginn scheint alles oft makellos und schön zu sein, aber gemäß Paartherapeuten dauert diese Verliebtheitsphase oft nur so ungefähr 3 Monate bis 3 Jahre, wenn du so da drüber bist. Genau, und dann wird die rosarote Brille unseren Blick nicht mehr prägen. Sie wird abgezogen. Doch bevor wir uns fragen, was denn passiert, wenn die rosarote Brille verschwindet, tauchen wir ein in das Hohelied. Und dort erleben wir so einen klischeehaften rosarote Brille-Moment. Hans Rödi hat erwähnt, dass in der jüdischen Tradition dieses Buch nur für Personen, die bereits über 30 Jahre alt sind, zum Lesen gegeben wurde. Dementsprechend ist es mir als unter 30-Jähriger schwer gefallen, die Predigt vorzubereiten. Aber auch wenn ich noch zu jung für dieses Buch, für diesen Text bin, bin ich begeistert davon. Denn hier begegnet uns die christliche Botschaft absolut faszinierend. Und so möchte ich euch mit hineinnehmen in eines der ältesten Liebeslieder, das ich kenne. Eines der ältesten rosarote Brille-Liebeslieder. Es steht in der Bibel Hohelied 4, 1 bis 7. Da sagt der Mann zu seiner Freundin: Wie schön du bist, meine Freundin, wie wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder der Tauben. Dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead ins Tal zieht. Deine Zähne sind weiß wie frisch geschorene Schafe, die aus der Schwemme kommen. Sie stehen in 2 vollkommenen Reihen, keiner von ihnen fehlt. Wie ein scharlachrotes Band leuchten deine Lippen, dein Mund ist verlockend und schön. Hinter dem Schleier schimmern deine Wangen, rosig wie die Hälfte eines Granatapfels. Dein schlanker Hals ist so herrlich anzusehen wie der Turm Davids. Dein Schmuck gleicht 1000 prachtvollen Schilden, die daran hängen. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge einer Gazelle, die zwischen Lilien weiden. Abends, wenn es kühl wird und die Nacht ihre Schatten über das Land breitet, will ich zu dir kommen, zu dem Hügel, der nach Myrrhe und Weihrauch duftet. Deine Schönheit ist vollkommen, meine Freundin. Kein Makel ist an dir. Wow, was für ein Lied. Ein richtiges Lied der Lieder, ein wahres Hohelied. Die Sprache, die verrät uns, dass es aus einer etwas vergangenen Zeit stammt, wortwörtlich aus biblischen Zeiten. Aber bis heute ist offensichtlich, da spricht ein absolut verliebter Mann. Er kann es nicht verbergen, er hat diese rosarote Brille aufgesetzt. Man spürt richtig gehend, wie sein Bauch voller Schmetterlinge ist. in den schönsten, ihm zur Verfügung stehenden Worten preist und lobt er seine Freundin in den schönsten Worten und Bildern. Deine Schönheit ist vollkommen, meine Freundin. Kein Makel ist an dir. Wenn wir dies über unsere Gegenüber aussagen können, dann hat Graf Stolberg recht. So eine Person, so ein Freund, eine Freundin, so ein Gegenüber ist wertvoller als Gold. Und das Faszinierende ist, das Hohelied wird unter anderem so verstanden, wie Hans-Rohde uns bereits aufgezeigt hat, dass Gott der Bräutigam sei und die Gemeinde die Braut. Da das Lied vom Bräutigam an die Braut gerichtet ist, bedeutet dies, dieses Liebeslied, das wir jetzt gehört haben, das sagt Gott über die Gemeinde, über die Kirche, über die Stammi. Deine Schönheit ist vollkommen, meine Freundin, kein Makel ist an dir. Oder angelehnt an Urbans Moderation, Einleitung, deine Schönheit ist vollkommen, meine Kirche, meine Stammi, kein Makel ist an dir. Ist das nicht faszinierend? Gott, er denkt so über die Gemeinde, über uns. Ich getraue mich, das fast nicht zu sagen, aber Gott, er begegnet uns hier als ein verliebter Gott. Ein Gott, der scheinbar eine rosa-rot-rote Brille aufgesetzt hat. Ein Gott, der in die Gemeinde verliebt ist. Ist Gott in uns verliebt? Kann es sein, dass er uns so sieht? Ja, er sieht in uns die Schönheit. Ja, er sieht in uns die Makellosigkeit und das trotz seiner Heiligkeit. Und doch werde ich das Gefühl nicht los, wir sind doch nicht makellos. Unsere Fehlerhaftigkeit ist doch oft groß. Ja, was bitteschön ist in diesem Lied los? Vielleicht geht es dir wie mir. Du hörst das Lied und denkst, na schön, dass Gott das über seine Gemeinde, seine Kirche da aussagt, aber ich kann da nicht ganz mitgehen. Ich weiß nicht, ob du diese Nach-Gottesdienst-Autogespräche kennst. Weißt du, die Momente, wo diese rosarote Brille ganz, ganz weit entfernt liegt. Die Momente, wo ich vielmehr alles düster und dunkel sehe. Die Momente, wo unser Lied über die Gemeinde eher so aussehen würde, wie langweilig du bist, meine Freundin, wie nervig. Deine Schlechtigkeit ist vollkommen, meine Freundin. Viel Makel ist an dir. Wenn du mir den Auftrag gegeben hättest, über die weltweit seit Tausenden von Jahren bestehende Kirche von Gott ein Lied zu schreiben, bei mir wäre definitiv nicht das Hohelied herausgekommen. So oft bin ich in meinem Leben schon in Gottesdiensten und so weiter gewesen und ich habe kritisiert. Und kritisiert. Und ja, die Kirche ist nicht perfekt. Die Bibel ist sogar ziemlich klar. Sie hält fest, überall wo Menschen vorhanden sind, da Menschelets, wie wir so schön auf Schweizerdeutsch sagen. Und ja, Gott, er verurteilt Missbrauchsskandale, Manipulation, Verletzungen und, die so oft auch in der Gemeinde vorkommen und gepflegt werden. Er schaut nicht darüber hinweg. Nein, vielmehr hasst und verabscheut er dies. Und so führt uns die Realität vor Augen. Keine Kirche ist perfekt. Die Braut, über die da geredet wird, die ist nicht makellos. Wir lassen nun diese Auslegungsoption mal stehen und versuchen eine andere Auslegungsoption, die zwischenmenschliche, die auf der horizontalen Ebene. Wie schön, du bist, meine Freundin, wie wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Gefieder der Tauben. Dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead ins Tal zieht. Kannst du das über deine besten Freunde, über deinen Ehepartner, deine Ehepartnerin sagen? Wir machen kurz eine Umfrage. Wer von euch sagt regelmäßig zu seinem Ehepartnerin, zu seinem Ehepartner, seiner Ehepartnerin oder zu seinen besten Freunden, deine Augen, die glänzen wie das Gefieder der Taube und dein Haar fließt über deine Schultern wie eine Herde Ziegen? Wer von euch sagt das? Kurz die Hände heben, wer sagt das regelmäßig? Ja, ganz vereinzelt scheint es vorzukommen. Ehrlich gesagt, auch meine Sprache ist nicht so biblisch geprägt. In 1,5 Jahren Ehe habe ich das Tabea, meiner Frau, nie gesagt. Erst seit ich diese Predigt ausarbeite, habe ich damit begonnen. Dass wir diese Sprache, diese Worte nicht über unsere Freunde und Partner sagen, liegt aber, glaube ich, nicht einmal an der für uns etwas altmodisch klingenden Sprache und ihren fremden Bildern. Nehmen wir einmal zwei Menschen. Zwei Menschen, die lernen sich irgendwann kennen. Und dann beginnen sie sich zu mögen. Es entsteht so etwas wie eine Freundschaft. Und in dieser Freundschaft, da ist zu Beginn alles so etwas wie eine Art Verliebtheitsphase. Das Gegenüber, das scheint absolut makellos zu sein. Die rosarote Brille prägt in diesem Moment den Blick. Doch irgendwann ist diese rosarote Brille-Phase vorbei. Man beginnt, sich auseinanderzuleben. Die erste Meinungsverschiedenheit. Es beginnt sich Ernüchterung breit zu machen, der erste Streit. Die Realität siegt. Häufig ziehen wir in diesem Moment die schwarze Brille an. Wir sehen das Negative, beginnen uns auseinanderzuleben. Wir sehen die Makel, das Schlechte an unseren Freunden, an unserem Ehepartner, Ehepartnerin. Ja, wo Menschen in eine Beziehung involviert sind, könnte man festhalten, ist Auseinanderleben unter Kollegen, in der Ehe oder auch mit Gott leider allzu häufig. Seit Menschengedenken scheint dies der natürliche Gang einer Beziehung zu sein. Wer die erste Seite der Bibel aufschlägt, der liest, wie Gott immer wieder über diese Welt sagt, wow, die ist richtig gut geworden. Nachdem er dann den Menschen erschaffen hatte, ist Gott nochmals begeisterter, als hätte er eine rosarote Brille auf. Und er sagt, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sieh, es war sehr gut. Mit diesen traumhaften Voraussetzungen hat die Beziehung zwischen Gott und Mensch gestartet. Wir lesen, wie Adam und Eva im Garten Eden die tiefe, lebendige und natürliche Beziehung mit Gott erlebt haben. Sie haben mit ihm geredet und Gott hat mit ihnen geredet. Eigentlich wie von Freund zu Freund, ein wunderschönes Hand in Hand. Zwischen ihnen steht keine Wand. Da gibt es absolut kein Auseinanderstreben. Unbekannt war ihnen ein Auseinanderleben. Kurz, die Beziehung floriert, bis sie plötzlich eskaliert. Ein Biss in die verbotene Frucht zerstört die Beziehung mit voller Wucht. Gott und Mensch in einem Garten vereint, das war einmal. Ab diesem Moment ist die rosarote Brille weg. Gott vertreibt Adam und Eva aus dem Garten Eden. Der Garten ist verschlossen, die schwarze Brille dominiert. Mit dem Biss in die Frucht haben sie angefangen, sich um sich selber zu drehen, haben ihrem Egoismus gefrönt und ihre Beziehungsfähigkeit ist von da an stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Ihre Beziehung zu Gott, aber auch alle zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Prinzip, dass eine Beziehung mit Lobeshymnen und Liebesliedern startet, ist uns gut bekannt. Vor allem so kurz nach dem Valentinstag. Leider ist uns aber auch das Prinzip bekannt, dass es zum Auseinanderleben kommt, wie die Realität die rosarote Brille vertreibt. Und vielleicht erlebst du dies aktuell gerade in deiner Beziehung mit Freunden, in deiner Beziehung in der Ehe oder auch mit Gott. Und du wirst von mir heute Morgen kein Patentrezept hören, wie Beziehungen, die in die Brüche gegangen sind oder gerade in die Brüche gehen, wiederhergestellt werden. Häufig braucht es da individuelle Beratung. Und so möchte ich vielmehr mit euch zusammen anschauen, zu welcher Brille uns denn der Bibeltext führt. Nach dem wunderschönen Liebeslied geht es im Hohelied nämlich noch weiter. Am Ende von Kapitel 4 merken wir, da ist nicht einfach nur ein Liebespaar vorhanden, nein, da ist vielmehr ein Ehepaar vorhanden oder wird das, die zwei werden ein Ehepaar. Viele Theologen sind sich einig, dass in Hohelied 4,16 bis 5,1 der Höhepunkt in diesem biblischen Buch zu finden ist. Da steht: Kommt, Nordwind und Südwind, durchweht meinen Garten, tragt seine Düfte hinaus, komm, mein Liebster, in deinen Garten und genieße die köstlichen Früchte. Ich betrete den Garten, mein Mädchen, meine Braut, ich pflücke die Myrrhe und ernte den Balsam, ich öffne die Wabe und esse den Honig, ich trinke den Wein und genieße die Milch. Esst auch ihr, Freunde, trinkt euren Wein, berauscht euch an der Liebe. Hier wird das Wort Braut das letzte Mal im Hohelied verwendet und für viele Auslegerinnen und Ausleger ist deswegen hier der Moment der Hochzeit zu finden, der Vereinigung von Braut und Bräutigam. In diesem Moment, in diesem Text hier, begegnet uns der Moment, wo sich Braut und Bräutigam vollen gegenseitigen Zutritt erlauben, egal ob emotional, körperlich, sexuell oder auch rechtlich. Braut und Bräutigam verbinden ihre Gärten. Es ist der Moment vollkommener Einheit. Und wenn wir zu unseren bekannten Symbolen gehen, dann beginnt dieser Abschnitt eine sehr tiefe Bedeutung zu erhalten. Wir haben schon gesehen, dass die biblische Geschichte mit dem Garten Eden beginnt. Der Garten steht für den Ort, wo Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Doch seit dem Biss in die Frucht war dieser Garten verschlossen. Gemeinschaft mit Gott war nicht mehr einfach so möglich. Die dunkle Brille hat die Beziehung geprägt. Ein Miteinander war nicht mehr möglich. Und jedes Mal, wenn das Thema Garten im Alten Testament vorkommt, so war dieser verschlossen. Die Theologin Kristen de Troyer hält fest, dass kein einziger Garten im Alten Testament für Menschen einfach so zugänglich gewesen ist, außer einem. Und der begegnet uns in Hohelied 4,16 bis 5,1. Es scheint also Hoffnung zu geben, dass die Beziehung zwischen Gott und Menschen nicht in Trümmer liegt, sondern die Gemeinschaft wiederhergestellt werden kann. Wieso gibt es diese Hoffnung? Gibt es einen Weg zurück zur rosaroten Brille? Die Auslegung, dass das Hohelied die Beziehung von Gott und der Gemeinde beschreibt, Die liegt unter anderem an einem biblischen Text aus dem Neuen Testament, Epheser 5. Es ist einer der bekanntesten biblischen Texte über die Ehe. Und dort heißt es: Und ihr, Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie, befreit von Schuld, ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Nicht wir Menschen sind also makellos, sondern Jesus macht uns makellos, weil er selbst makellos gewesen ist. Und wer jetzt an ihn glaubt, der wird von diesem Jesus reingemacht, gewaschen. Und genau deswegen wird hier auch das Bild der Taufe verwendet. Da wird bildlich das Reinwaschen von uns Menschen dargestellt, vollzogen. Das heißt, wenn Gott die Gemeinde, die Kirche anschaut, dann sieht er nicht die fehlerhaften Menschen darin, sondern einen makellosen Jesus und deswegen auch eine makellose Gemeinde. Dank Jesus kann Gott sagen: Wie schön bist du, meine Freundin, meine Kirche, meine Stammi, wie wunderschön. Gott, er schaut uns also nicht einfach durch die rosarote Brille an, sondern durch eine andere. Durch die Jesusbrille. Das Weiß dieser Brille soll seine Makellosigkeit symbolisieren. Ist Gott in uns verliebt? Kann es sein, dass er uns so sieht? Ja, er sieht in uns die Schönheit, ja, er sieht in uns die Makellosigkeit und das trotz seiner Heiligkeit. Weil Jesus macht uns rein, jede Person, die bezeugt, ich bin sein. Sein Blick sieht nicht mehr unsere Schuld, sondern seines Sohnes Gnade und Huld. Die Liebe, die das eigene Leben gibt, so sehr ist Gott in uns verliebt. Und Gott, er sagt dieses Lied, dieses hohe Lied, nicht nur über uns als Kirche, sondern spricht dies auch uns als Einzelpersonen zu. Gott, er liebt dich wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Doch jemanden zu lieben beinhaltet das große Risiko, verletzt und enttäuscht zu werden. Der bekannte christliche Autor und Denker C.S. Lewis bringt dies treffend auf den Punkt, wenn er schreibt: Zu lieben bedeutet, verletzlich zu sein. Wenn du etwas liebst, wird dein Herz zerrissen und möglicherweise gebrochen werden. Wenn du sicher gehen willst, dass es unversehrt bleibt, darfst du es niemandem schenken, nicht einmal einem Tier. Umhülle es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Luxusgütern. Vermeide alle Verstrickungen. Schließe es sicher in den Sarg oder die Truhe deiner Selbstsucht ein. Aber in diesem Sarg, sicher, dunkel, bewegungslos, luftlos, wird es sich verändern. Es wird nicht gebrochen werden. Es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar werden. Zu lieben bedeutet, verletzlich zu sein. Gott, er ist dieses Risiko ganz bewusst eingegangen. Er hat sich dazu entschieden, uns zu lieben, doch wir Menschen haben seine Liebe zuerst einmal nicht erwidert, sondern sind ihm mit Hass begegnet, haben eine dunkle Brille angezogen und anbehalten. Wir haben ihn gehasst, ein Hass, der ihn an Karfreitag tödlich verletzt hat. Doch Gott hat genau diesen Moment gebraucht, um jeder Person, die an ihn glaubt, Vergebung zuzusprechen. Und so ist der Moment der ultimativen Verletzlichkeit der Grund, dass die Beziehung zwischen Gott und uns wieder ermöglicht worden ist. Und Gott, er geht dieses Risiko, verletzt zu werden, sogar noch weiterhin ein. Er drängt sich nicht auf. Er geht das Risiko ein, einen Korb zu bekommen, stehen gelassen zu werden. Er zwingt niemanden zur Gemeinschaft mit ihm, sondern er wartet darauf, bis die Braut ihren Garten für ihn öffnet. Komm, mein Liebster, in deinen Garten und genieße die köstlichen Früchte. Gott erwartet geduldig, wie ein Verliebter, bis wir unseren Garten für ihn öffnen, Gemeinschaft mit ihm zulassen. Und ich möchte noch einmal kurz zurück an den Anfang der Bibel gehen. In 1. Mose 2, 25, da steht nämlich ein Vers, der viele Bilder von Adam und Eva geprägt hat. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Im Garten Eden war das der Fall. Mann und Frau, sie stehen sich nackt gegenüber und sie schämten sich nicht. In der Sexualität spielt sich immer wieder dieser paradiesische Zustand ab. Mann und Frau sind nackt voreinander, wie Adam und Eva, und statt sich zu schämen, haben sie Freude aneinander und am Ausleben von Sexualität. Die Liebe von Mann und Frau findet ihr Ziel und ihre höchste Erfüllung in der intimen Vereinigung von Braut und Bräutigam. Körperlich, aber auch emotional, geistlich und sogar rechtlich. An dieser Stelle eine herzliche Einladung an alle verheirateten Paare zu unserem Vertiefungsabend zu Intimität und Sexualität in 1,5 Wochen. Aber bis es im Hohelied zu dieser Vereinigung kommt, dauert es relativ lange. Da steht beispielsweise zunächst einmal dieses wunderschöne Lied der makellosen Freundin. Hast du aktuell diese dunkle Brille an? Oder wagst du, wie Gott, den Blick durch die Jesusbrille auf deinen Partnerin, deinen Partner? Siehst du in ihm nur das Negative? Oder siehst du in ihm auch dieses wunderschöne Ebenbild Gottes? Wir haben vorher gesehen, dass der Bräutigam auf das Ja, das Einlassen in den Garten der Frau wartet. Seit 1,5 Jahren ist im Schweizer Sexualstrafrecht das Ja-ist-Ja-Prinzip festgehalten. Sex ist nur dann einvernehmlich, wenn beide Seiten ihr Ja dazu geben. Das Hohelied kennt, wie diese Stelle hier zeigt, dieses Prinzip schon lange. Kein Aufdrängen, schon gar nicht ein Zwingen oder ein Zwängen. Zuerst sagt die Braut, komm mein Liebster in meinen Garten, und dann der Bräutigam, ich betrete den Garten. Und so begegnet uns hier also ein gegenseitiges Ja, die Ehe, die mit einem Ja mit Gottes Hilfe startet, bleibt dann auch genau das, ein Ja mit Gottes Hilfe. Dieser Ausdruck mit Gottes Hilfe bedeutet, mein Gegenüber mit der Jesusbrille ansehen. Mein Gegenüber wird dadurch nicht perfekt, aber mit der Hilfe von Gott kann ein liebevolles, vergebendes und treues Miteinander möglich sein. Werden. Wenn wir diese Jesusbrille, wie dieses Kreuz symbolisiert, anziehen. Und so ist die Ehe ein nie endendes Ja mit Gottes Hilfe zueinander zu sagen. Ja zu kompletter Hingabe, aber auch ein Ja, sich verletzlich zu machen. Ein Ja, sich gegenseitig zu vergeben. Ein Ja, sich treu zu bleiben. Ein Ja dazu, mein Herz nicht einzuschließen, sondern zu öffnen. Ein Ja dazu, mein Gegenüber mit der Jesusbrille anzusehen. Wenn es um ein verbindliches Ja zueinander geht, dann ist es normal, dass wir über die Ehe sprechen. Aber ich habe diese Predigt ganz bewusst mit einem Gedicht über Freundschaft begonnen. Denn in verbindlichen Freundschaften liegt eine große Chance. In Freundschaften, die wir nicht einfach nur pflegen, damit unser Terminkalender voll ist und wir uns wichtig vorkommen, sondern in denen wir, bildlich gesprochen, nackt voreinander werden können. Freunde, die mich ungeschminkt sehen dürfen. Und ehrlich gesagt, ich finde das brutal schwierig. Ich finde es nicht toll, wenn andere Menschen meine hässlichen Seiten kennenlernen, meine Schwächen kennenlernen. Aber ich bin dankbar, dass meine Freunde auch die Seiten von mir kennengelernt haben und mich manchmal schmerzhaft direkt darauf ansprechen, mich herausfordern. Das sind die Momente, die mich nachhaltig prägen. Und ich wünsche dir, dass du ebenfalls solche Freunde haben darfst. Menschen, mit denen du Seite an Seite durchs Leben gehen kannst. Ja, ich wünsche uns, dass wir nicht nur an Hochzeiten erleben, wie zwei Menschen sich gegenseitig Ja sagen, sondern dass wir auch Freundschaften haben, wo wir uns gegenseitig sagen können, ja, ich bin dein Freund und ja, ich bleibe dein Freund. Um das zu erleben, braucht es nicht einfach ein Gefühl, das uns zurück zur rosaroten Brille führt. Denn es sind nicht Gefühle, die unseren Garten aufschließen, die uns ein gegenseitiges Ja geben lassen, sondern die Entscheidung zum Ja, wie Hans-Rohe die festgehalten hat. Liebe ist eine Entscheidung. Und vielleicht fällt es dir schwer, dich zu öffnen, das Ja zu Gott oder zu einer anderen Person zu haben, weil deine Geschichte dich prägt und du dein Herz eingeschlossen hast, aus Sicherheitsgründen deinen Garten verschlossen hast. Öffne ihn nicht überstürzt. Das Hohelied betont immer wieder, dass die Liebe nicht vorschnell aufzuwecken, sondern erst, wenn ein vertrauensvoller Rahmen dafür vorhanden ist. Ja, das Zentrum im Hohelied weist uns darauf hin, erstens, nicht jeder und jede soll Zugang zu unserem Garten erhalten. Unser Garten soll eine Exklusivität aufweisen. Zweitens, das Öffnen vom Garten, das gegenseitige Ja beruht auf Freiwilligkeit. Niemand soll dazu gezwungen werden. Und wenn diese ersten zwei Punkte gegeben sind, dann ist auch der dritte möglich, paradiesisch. Wenn ein gegenseitiges Ja vorhanden ist, Gärten verbunden werden, erleben wir einen paradiesischen, wunderbaren Moment mit Gott in der Ehe und in Freundschaften. Auch wenn in dem Abschnitt vom Hohelied ein positives Bild von Sexualität und Beziehungen vermittelt wird, so werden wir in dieser Serie auch noch anderen Stellen begegnen, die eher die Herausforderungen und Schwierigkeiten betonen. Und so möchte ich diesen Morgen euch nicht dazu auffordern, die rosarote Brille anzuziehen und nach diesem Gefühl zu greifen, das doch früher oder später wie Sand zerrinnt. Ich möchte dich auch nicht dazu ermutigen, deine Brille abzuziehen, auf Abstand zu gehen, Distanz zu wahren und diese schwarze Brille anzuziehen, sondern ich möchte dich dazu ermutigen, dieselbe Brille wie Gott anzuziehen. Die Jesusbrille, sie führt uns nicht in Verbitterung, Distanz, Entzweiung wie die dunkle Brille, aber auch nicht in Relativierung und großzügiges darüber hinwegsehen wie die rosarote Brille, sondern die Jesusbrille ermöglicht uns ein faszinierendes Miteinander, weil durch sie Gärten exklusiv und freiwillig geöffnet werden und so paradiesische Zustände ermöglicht werden. Und stell dir vor, in diesem Öffnen des Gartens, diesem Nacktwerden, diesem Verletzlichwerden, hörst du danach keine Kritik, sondern ein wunderschönes Liebeslied. Ein Lied, das deine Makellosigkeit besingt. Genau das macht Gott über uns, über dich. Und er möchte uns ebenfalls dazu befähigen, dass wir das über unsere Freunde und in unserer Ehe singen können. Und wir nehmen uns nach dem Versuch einer hoheliedgerechten Zusammenfassung einen Moment der Reflexion. Überlege dir, ob du dich verletzlich machen möchtest, machen kannst, deinen Garten zu öffnen für Gott, deine Mitmenschen. Und wir werden dann im ersten Lied auch die Möglichkeit haben, diesem Öffnen des Gartens für Gott Ja zu sagen. Stell dir vor, wir würden so leben, als wären Freunde uns von Gott gegeben. Stell dir vor, wir würden Seite an Seite mit ihnen durchs Leben gehen, Seite an Seite stehen, mit ihnen durchs Leben gehen, Höhen und Tiefen erleben, mal auf Wolke 7 schweben und einander stets vergeben. Einander öffnen, unser Eden, den Garten, den Gott uns hat gegeben. Stell dir vor, wir würden unseren Freunden zugestehen, wir wären eben keine Orchideen. Die Freundschaft würde auch Luftzug aushalten und nicht sogleich erkalten oder die Beziehung spalten. Stell dir vor, das würde auch in unseren Ehen geschehen. Wir würden in unserem Partner die Schönheit sehen. Mit Liebesliedern pflegen unsere Ehen. Wir würden nicht leben wie Kakteen und uns gegenseitig abdrehen. sondern wir würden für unsere Ehen einstehen, Schwierigkeiten gemeinsam angehen, würden uns durch die Jesusbrille ansehen und würden öffnen unsere Gärten. Wir würden uns darum bitten und beten, gegenseitig hineinzutreten und zu teilen Emotionalität, Spiritualität und Sexualität. Wie wäre es, wenn wir so leben, uns in unseren Beziehungen vergeben, uns durch die Jesusbrille ansehen? Bist du dabei, danach zu streben? Doch um so zu leben, diese Liebe zu geben, muss sie uns zuerst gegeben werden. Den verliebten Blick schenkst du uns, oh Gott, dass unsere Beziehungen mehr sind als Trott, dass wir die Schönheit ineinander sehen und miteinander durchs Leben gehen, sodass auch wir erleben, Beziehungen sind von dir, oh Gott, gegeben. Ihr seht, hier kommt nun Gott ins Spiel. Er führt uns zurück aus dem Gartenexil. Wir Menschen waren Gott lange Feind, doch durch Christus sind wir nun vereint. Die Beziehung schien kaputt, futsch, ein Haufen voller Schutt. Gerettet hat sie kein Geld, Vergebung hat sie wiederhergestellt. Ja, Gott will mit dir gehen durch dünn und dick, das verrät uns sein liebend verliebter Blick. Er sieht in uns die Schönheit. Er sieht in uns die Makellosigkeit, weil Jesus uns schenkt seine Reinheit. Dadurch ist wiederhergestellt die Einheit. Gott und Mensch haben wieder Gemeinschaft. Das ist die christliche gute Botschaft. Zu Ende ist alles Warten. Geöffnet ist nun der Garten.
In der Predigtserie über das Hohelied reden wir über die Liebesgeschichte von Gott mit uns Menschen. Und über die Liebe zwischen den Menschen, insbesondere auch in der Ehebeziehung zwischen Mann und Frau. Gott hat uns mit Sexualität beschenkt und er will, dass wir die so leben dürfen, wie wir es in dem Hohelied vor Augen gemalt bekommen. Nämlich lustvoll und als Ausdruck von Vertrauen, von tiefer Intimität und gegenseitigem Schutz. Leider ist es aber auch eine Tatsache, dass nicht alle Menschen die Sexualität so positiv erleben. Die Sexualität kann und darf erfüllend sein, aber sie kann auch sehr, sehr verletzend erlebt werden. Wenn du spürst, dass dich das Thema Sexualität bewegt, dann darf das Raum bekommen. Deine Gefühle sind berechtigt. Wenn du Erfahrungen mit Sexualität mitträgst, die schwierig sind, dann braucht es oft sehr, sehr viel Mut, um darüber zu reden. In jedem Fall möchte ich dir das liebevolle Ja von Gott über dir zusprechen. Hey, du bist geliebt und du bist wertvoll. Heilung fängt oft damit an, dass wir uns erlauben, anzuschauen. Ohne Druck und ohne Bewertung. Und wenn du es Gegenüber brauchst, um in einem geschützten Rahmen darüber zu reden, dann ist unser Beratungsteam sehr gern ansprechbar. Du findest den Kontakt zu unserer Beratungsstelle eingeblendet oder über unsere Homepage www.stami.ch. Wenn du weitere fachliche Unterstützung brauchst, dann vermittelt mir dir gerne Adressen von externen Beratungsstellen. Wir wünschen dir Gottes Segen.